Ich bin ein bisschen überwältigt, wieder unter euch zu sein. Und von daher hat es einen Augenblick gedauert, bis ich etwas sagen könnte. Und ich freue mich, euch zu sehen. Linda auch freut sich, euch zu sehen und euch zu begegnen und zu sehen, was der Herr Jesus hier unter euch tut. Und momentan sage ich zu Menschen, zu Geschwister in den USA immer wieder, was Linda und mich wirklich erfreut, ist, dass es besser läuft hier in Deutschland und mehr tut, als in der Zeit, da wir hier waren. Und wir sind so sehr dankbar dafür. Übrigens, Linda und ich waren mit Christian und Anneliene Christe und haben dann an einem Abend Zeit in einer Bibelstunde mit der neuen Gemeinde in Würzburg verbracht. Und das war etwas Besonderes. Wir haben uns sehr erfreut. Es gab so 15, 16 Menschen da bei der Bibelstunde. Könnt ihr euch vorstellen, wann das war? Freitagabend. Ihr müsst mitdenken. Freitagabend. Wir haben bis zu der Hälfte zugeschaut von dem Spiel. Und dann sind wir zu der Bibelstunde gegangen. Also, und der Christian, der war so ein Mensch von Demut. Er hat gesagt, okay, wenn der Bruder meint, dass wir die Bibelstunde haben sollen, der sie leiten soll, okay, dann machen wir das. Und er sagte zu Linda und mir, wir werden vielleicht 5 oder 6 da sein. Wir waren 15 oder 16. Ich war überrascht. Und Leute haben zu uns geschrieben, übrigens, die in den USA diesen Spiel zugeschaut haben. Und sie haben gesagt, ach, tut uns leid. Gewiss war das für euch etwas traurig, zum Schluss zu erleben. Und ich habe geschrieben, ja, was denkt ihr? Wir waren bei einer Bibelstunde. Und noch weiter, es waren bei Deutschen bei einer Bibelstunde, gerade als das ablief. So, und es gab jemand oder 2 oder 3 Brüder, die ihr Handys dabei hatten und sie waren mit halbem Herzen in der Bibelstunde, okay? Und ich musste mehrmals fragen, und wie steht's jetzt? So, ist interessant, oder? Aber das zeigt einem, was für eine Liebe zu Gottes Wort sie haben. Und das freut mich sehr. Vielleicht kannst du, David, die erste Folie mal zeigen. Und das ist unsere Familie, nicht ganz. Eine Schwiegertochter und 3 Kinder sind nicht dabei, 3 Enkelkinder sind nicht dabei. Aber sonst, ich denke, einige von euch kennen Jeremy und Janet und Julian und Jason und wir sind auch drin. Aber auf jeden Fall, ich zeige nicht, wer sie sind. Ich denke, einige von euch werden sie erkennen und wir sind wir waren, Gott sei Dank, zusammen. Wir sind zusammengekommen im Dezember. Ist nicht immer einfach. Und so, das war unsere Familie. Denen geht's gut. Ich möchte sagen, alle unsere Kinder folgen den Herrn immer noch, sind alle 4 in ihre Gemeinden richtig aktiv und geben auch Zeugnis. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und 2 davon, die 2 Jungs, sie schauen, dass die Orthopäden immer noch Arbeit haben. Langsam genesen sie sich und werden, sie sind immer weiter gesund, aber nicht ganz. Auf jeden Fall, das ist der Zustand von der Familie. Und wir sind aktiv in unserer Gemeinde, sind auch in anderen Gemeinden verreist und haben Dienst dort. Und unser letzter Dienst in unserer Gemeinde, das war im Juli durch. Und für unsere Gemeinde haben Linda und ich einen Kurs gemacht, hauptsächlich ich. Da wird Linda sagen, du musst die Wahrheit sprechen. Hauptsächlich ich, aber sie hat mir geholfen. Und das war die persönliche Evangelisation. Die Geschwister, die dazu gekommen sind, waren richtig begeistert. Und Woche für Woche haben sie erzählt, was für Gelegenheiten sie gehabt haben, über den Herrn Jesus zu sprechen. War sehr ermutigend, nicht nur für mich, sondern für alle. Dankeschön. Du hast nicht vergessen. Vielen Dank, Wladimir. So, das war genug von Einführung. Und ich habe zu Volker gesagt, schenk mir bitte 45 Minuten. So, die Zeit wird knapp. Und es gibt dann Abendmahl danach. Und wir freuen uns auch, dass wir Abendmahl mit euch feiern können. Wahrscheinlich habe ich vergessen, etwas zu sagen. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich möchte dann mit meiner Predigt mal anfangen. Und das Thema von meiner Predigt heute ist, wer hat Schuld am Tod Jesu Christi? Ist eine Frage, die in der deutschen Gesellschaft immer wieder dargestellt wird. Auch wo wir jetzt wohnen, wird es auch immer wieder dargestellt. Wer hat Schuld am Tod Jesu Christi? Und ist auch etwas kontrovers. Nicht, weil die Bibel das so macht, aber für die Menschen ist das etwas kontrovers. Und jetzt die zweite Folie. Danke. Wenn etwas schief geht, wovon viele betroffen werden, dann fangen wir an zu fragen, wer war dafür verantwortlich? Das wollen wir gern wissen. Und wenn es um Menschenleben geht, dann wird die Frage umso ernsthafter gestellt. Nur die wenigsten Historiker zweifeln an der Hinrichtung von Jesu Christi. Die Frage aber ist, wer war dafür verantwortlich? Wenn wir meinen, wir haben Verantwortlichen herausgefunden, dann werden wir öfters stolz. Und sagen, liegt auf die Hand, oder? Wenn ein Detektiv meint, den Verbrecher gefunden zu haben, so wird er sehr zufrieden. Denn seine Arbeit hat ihm viel Kraft und Zeit gekostet, wahrscheinlich mehrmals erschöpft. Und öfters wird so ein Dienst gefährlich sein. Aber die Antwort auf die Frage, wer hat Schuld am Tod Jesu Christi, ist komplex. Die beste Quelle für die Information ist die Bibel. Damit man Details über das Leben und den Tod von Jesu Christi versteht. Und wir wollen dort schauen. Wie die Bibel diese Frage beantwortet, ist weder rätselhaft noch geheim. Sie wird an vielen Bibelstellen dargestellt. Klar und verständlich. Und wenn wir fertig sind, werden wir mehr als eine klare Antwort haben. Irgendwann werden wir merken, dass wir persönlich angetastet sind. Noch weiter werden wir merken, dass Jesus Christus, von dem wir sprechen, eine Antwort von uns fordert. Denn wenn wir die Bibel lesen, liest die Bibel auch uns. Und jetzt wollen wir anfangen. Und ich habe zu Volke gesagt, ich hätte es gern, wenn jedes so ein Blatt bekommt, so ein DIN A5 Blatt. Und da findest du eine Leerzeichen und darunter mehrere Bibelverse. Und der Grund dafür ist, wir kommen nicht zu alle diese Bibelverse. Und das sind eigentlich nicht alle, die darüber sprechen, aber es sind viele. Und man kann einen guten Verständnis daraus bilden. Und von daher wollte ich das euch weitergeben. Aber dann werden wir Punkt für Punkt herausfinden, wer Schuld hat am Tod von Jesu Christi. Und jetzt möchte ich diesen Bibelvers mal vorlesen. Ich hoffe, dass das groß genug ist, damit jeder das lesen kann. Aber ich lese das mal vor. Ihr könnt zuhören. Und wir haben das heute so gut gehört, so klar gehört, aus Gottes Wort, der Zusammenhang von diesem Ganzen, aus der Apostelgeschichte. Und hier sind zwei Verse. Und Petrus und Johannes sagen, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und wir wollen dann herausfinden, wer daran beteiligt ist. Es wird hier sogar Information dazu gegeben. Erste Antwort ist Israel. Merkt ihr, was er hier sagt? Mit den Nationen und den Völkern Israels. Israel war daran beteiligt. Jesus war Jude, aber Israel war daran beteiligt. Bitte nicht vergessen. Ich habe gesagt, dass die Antwort nicht einfach, sondern komplex ist. Und wenn Leute dich fragen, sollst du immer so beantworten. Die Antwort ist nicht einfach. Ist auch nicht rätselhaft, aber die Antwort ist komplex. Und diese erste Antwort ist besonders kontrovers. Schon im ersten Jahr nach dem Tod von Jesu Christi hat der Hohenrat in Jerusalem zu den Aposteln Jesu gesagt, wer seid ihr? Ihr wollt das Blut dieses Mann auf unser Kopf bringen. Mit so vielen Worten, das ist unerhört, dass ihr uns die Schuld gibt. Wir wollen verstehen, die Apostel waren auch Juden. Und sie haben ihren Mitjuden angeklagt. Dieser Teil der Antwort, noch einmal, kontrovers. Weil durch die Jahrhunderte durch die christliche Welt zu den Juden gesagt hat, ihr seid Christusmörder. Hat sie immer wieder bezeichnet. Von der Zeit von dem Kaiser Konstantinus, so ungefähr 320, 25 nach Christus, fing dieses an, dass die Christen angefangen haben, zu den Juden zu sagen, ihr seid Christusmörder. Und das ging weiter bis zu dem 20. Jahrhundert haben manche Christen das immer noch gesagt. Lange Zeit. Wisst ihr, was ich von manchen Juden, die Christen geworden sind, gehört habe, auch von Juden, die in den jüdischen Glauben geblieben sind, was ich von denen gehört habe? Dass ihre Eltern denen gesagt haben, hab Acht darauf, wie du mit den Christen umgehst. denn für sie sind wir Christusmörder. So einen schlechten Einfluss haben sogar Christen gehabt und das Falsche vermittelt. Und sie haben dann die Juden deswegen immer wieder beraubt, vertrieben, gefoltert, getötet. Das war gemein und ganz übel. Ich schlage euch vor, jeder, der hier ist, geh mal zu der Marienkirche, ist es Marien- oder Frauenkirche in Nürnberg. Mittlerweile vergessen, ich bin 4 Jahre nicht mehr hier, entschuldige. Geh mal hin, sie haben eine Tafel darin beschreibt, dass diese Kirche im Judenviertel steht. Der Marktplatz in Nürnberg steht im alten Judenviertel. Sie wurden hinausgetrieben. 3 Viertel haben Glück gehabt, 1 Viertel kein Glück gehabt. Sie wurden von ihrem Wohnort weggebracht, außerhalb des Staats und lebendig verbrannt, weil sie Juden waren. So haben Menschen gehandelt. So traurig das ja mal ist und so verdreht, wie das mal gemacht wurde, müssen wir trotzdem sagen, Antwort Nummer 1, Israel hat Schuld am Tod Jesu Christi. Denn das ist eigentlich, was die Bibel sagt, und zwar vielfältig sagt. Und ich möchte, dass ihr mit mir in Johannes Kapitel 19 schaut, und wir lesen das mal vor. Ich lese das mal vor. Jesus ist bereits verhaftet, als Verbrecher vorgebracht. Pilatus hat vor dem Volk vorgebracht. Da nahm nun, Johannes Kapitel 19, da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Ist das nicht genug? Ist unschuldig. Wir haben ihn gepeitscht. Wir haben ihn richtig gedemütigt. Ist das nicht genug? Vers 5. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Als nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzige ihn. Sie haben ihn gedrängt, aber es geht weiter. Sie haben ihn bedroht. Vers 7. Oder entschuldige, wir kommen noch dazu. Die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz, Vers 7. Und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und das hat ihn schockiert. Und dann musste er wirklich mit Jesus sprechen, wer bist du? Und nach dieser weiteren Begegnung mit Jesus kam er wieder zum Volk und er wollte ihn nicht kreuzigen. Aber ich habe gesagt, sie haben ihn gedrängt und nicht nur gedrängt, sie haben ihn bedroht. Und ich lese in Vers 13, als nun Als nun Pilatus, oh entschuldige, Vers 12. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Pilatus, wenn du das magst, dann machen wir es für dich ganz heiß. Und er wusste dann, das wird für mich extrem problematisch. Wer weiß, was ich dann kriege. Und so wurde er gekreuzigt. Pilatus wusch sich die Hände demonstrativ vor dem Volk und sagte, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu, Matthäus 27, Vers 25. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wisst ihr, was Jesus Christus über das Volk gesagt hat, als er am Kreuz hing? Hat nicht gesagt, Christus Mörder. Das eben nicht. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 24, 48 sagt, nachdem Jesus starb und die ganze Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. 50 Tage später, Lukas, das ist auch Lukas Evangelium. Und nicht vergessen, Lukas hat auch Apostelgeschichte geschrieben. So, er nimmt es dann mal auf, Kapitel 2. Diese Leute, die weg davon gegangen sind, viele, haben sich versammelt an dem Tag, als sie die Sprachenrede gehört haben, das Wunder aus Himmel unter den Christen. Und als sie gehört haben, von Petrus, noch einmal, was sie gemacht haben, ihr Verbrechen. Haben sie gefragt, was sollen wir dann tun? Und Petrus hat geantwortet, tut Buße und lasst euch taufen im Namen Jesu Christi. 3000 haben es getan. 3000 haben persönlich an Jesus Christus geglaubt und bekannt. Er ist mein Messias. Wisst ihr, was Jesus immer noch über das jüdische Volk sagt? Nicht Christusmörder. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wollte und will immer noch, dass sein Volk, er war auch Jude, dass sein Volk zum Glauben an ihn als Messias kommt. Es gibt ein Ehepaar in unserer Gemeinde in den USA und der Mann ist aus den Nationen wie ich und seine Frau ist eine Jüdin. Und er kam aus einem gläubigen Elternhaus, wollte aber diesen Glauben nicht folgen. Und in seinem Lebenslauf hat er eine jüdische Frau kennengelernt, hat sie geheiratet, sie waren ineinander verliebt, sie waren glücklich. Und kurz nach ihrer Hochzeit ist ein Freund zu denen gekommen, hat ein Hochzeitsgeschenk gegeben, und zwar eine Bibel. Und zwar eine schöne Bibel. Und sie hat niemals, sie heißt Jamie, er heißt Dave. Jamie hat niemals eine Bibel aufgeschlagen, Punkt. Und sie war begeistert. Hier eine schöne Bibel. Sie wusste nicht, was überhaupt drin war. Sie hat sie aufgeschlagen und sie hat gesehen, es gibt hier in dieser Bibel ein altes Testament und ein neues Testament. Und sie sagte, genial. Ich bin Jude, du bist Christ, sie haben uns eine Bibel gegeben und ein altes Testament für mich und ein neues Testament für dich. Und sie ist später zum Glauben gekommen und er hat sich erneut auf dem Weg mit Gott gefunden. Und alle beide dienen dem Herrn. Wir haben mit ihr einmal gesprochen und sie hat zu mir gesagt, erst als ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin, erst in der Zeit habe ich mein Judesein richtig verstanden. Denn Jesus Christus ist auch Jude. In unsere Zeiten kommen immer mehr Juden, Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist nur Punkt 1. Und jetzt muss ich alles geschwind tun. Nur Punkt 1. Wir kommen zu Punkt 2. Wir schauen jetzt im nächsten Kapitel von dieser Geschichte. Wer hat Schuld am Tod Jesu Christi? Und die Antwort liegt hier. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen. Merkt ihr? Mit den Nationen. Sie haben auch daran Schuld. So, das ist Nummer 2. Kann man hineinschreiben, die Nationen. Und dann werden wir die letzte Hälfte oder zweite Hälfte von dieser Antwort, wir werden dazu kommen. Nachdem Jesus gestorben war, haben die römischen Soldaten noch eine Aktion unternommen. Und das ist auch in Kapitel 19. Und du siehst, was es sagt in Kapitel 19 und Vers 31, die Juden baten den Pilatus, damit er die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz bleiben, diese drei, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass sie ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten, das heißt schnell sterben. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine die ersten und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachten sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Es gibt, so viel wie ich weiß, zwei medizinische Erklärungen dazu. Eins ist, dass das Speer bis in seinem Herzen gedrängt hat und es gibt ein Gewebe um unsere inneren Organe, jeden inneren Organ, so wie ein Beutel um diese Organe herum, das Herz auch, und wenn Menschen sterben, manchmal ist es so, dass Blut raus aus dem Herzen kommt und es fängt an, sich zu trennen von einem Teil von der Flüssigkeit dieses Blutes. So ist Blut und Wasser da und so, als sie ihn hineingebohrt haben, dann kam es raus. Es gibt eine andere Erklärung. Das ist eine andere Erklärung. Es gibt noch einen Beutel um die Lungen herum. Und es ist dann hineingedrängt. Es gibt Erklärungen, warum das eine bessere Version ist. Wir haben die Zeit nicht dafür. Und das Gleiche passiert, okay, durch so einen Tod, durch Gewalt, besonders auf den Rücken gepeitscht zu werden. Und dann kommt das Blut raus, okay. Auf Englisch, ich weiß nicht, Dagmar, du kannst mir vielleicht erklären nachher. Aber im Englischen, dieses Beutel um die Lungen heißt Pleura. Und als ich 9-jähriges Kind war, meine Mutter war Krankenschwester und ich war aktiv draußen, kam hinein und es tat weh hier in meinem Brustkorb. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich dachte, muss sein, dass mein Herz aufgibt und ich sterbe mit 9 Jahren. Das war abenteuerlich. Und ich habe das zu ihr gesagt und sie hat zu mir geantwortet, Jeff, kein Problem, das ist nur ein Pleurisy, hat sie mir gesagt. Krankenschwester, das sind Worte, die nur Krankenschwester benutzen. Und okay, alles klar, 9 Jahre alt. Nächste Frage. Mama, werde ich daran sterben? Nee, selbstverständlich nicht, Jeff. Es wird allmählich vorbei sein. Aber ich war nicht überzeugt, das war sehr schmerzhaft. Nach und nach habe ich vergessen, bin dann mal eingeschlafen. Am Morgen war ich immer noch am Leben. Okay, Mama hat recht. So, es gibt diesen Beutel um die Brustkörper herum und sie sind mit dem Speer hineingekommen. Und vielleicht ist das eine Erklärung, Blut und Wasser raus. Das heißt, er ist buchstäblich gestorben. Buchstäblich gestorben, richtig tot. Wer hat Schuld? Wir sollen mal überlegen. Kreuzigung war eine römische Art von Hinrichtung. Für Blasphemie haben die Juden Steinigung angewendet. Pilatus, der die Kreuzigung Jesu angeordnet hat, war Römer. Und die Soldaten damals in der römischen Armee in Judäa waren hauptsächlich aus Syrien. Sowohl die Perser als auch die Griechen als auch die Karthager haben Kreuzigung vor den Römern angewendet. Die Römer haben aber Kreuzigung noch grausamer gemacht, indem sie einen vorher blutig gepeitscht hatten. Die Kreuzigung war ein langsamer Tod, grausam und qualvoll. Der römische Staatsmann Cicero schrieb 80 Jahre vor dem Tod Jesu, dass die Kreuzigung so ein Übel ist, dass sie sowohl aus der Sprache als auch aus den Gedanken von den Römern verschwinden soll. Solch ein Tod haben die Römer an Jesus Christus angewendet. Und ich lese weiter und hier ist der Punkt. In Kapitel 19 und Vers 36 und 37 dieses Durchbohren. Denn es dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das kommt aus dem Prophet im Alten Testament, Zacharia Kapitel 12, damals über Israel gemeint, aber Johannes hat es bemerkt, er war dabei, er war richtig dabei. Als Jesus starb, hat er zu Johannes persönlich gesprochen. Er stand nah daran. Und er sagte nicht nur die Juden, sondern die Nationen. Sie haben ihn durchgebohrt. Und du wirst in die Offenbarung lesen, dass wenn Jesus wiederkommt, dass die Nationen wehklagen werden, weil sie ihn durchgebohrt haben. Und zwar, wenn er kommt, wird es für die Nationen zu spät. Darum geht's. Die Nichtjuden sind auch schuldig. Aber wenn wir das, was die Bibel sagt, weiter folgen, dann kommen wir zu dem, was uns allen antastet. Und ich möchte noch eine Bibelstelle aufschlagen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dort schauen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Es ist so schön, dass es so viele Bibeln hier gibt. Ich weiß, manche von euch haben E-Bibel auf euer Handy, das ist okay. Manchmal aber muss ich sagen, okay, weil das nicht so klar da ist in dein Handy. 1. Petrus ist im Neuen Testament, okay, nicht im Alten Testament. Im 1. Petrus Kapitel 2, dieses spricht über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Petrus ist bei der Kreuzigung dabei gewesen. Er hat es gesehen. Er war weiter entfernt aus Johannes, aber er hat es gesehen, hat alles gesehen. Und jetzt 30 Jahre davon entfernt, schreibt er darüber und gibt uns die Bedeutung dazu. Mit so vielen Worten sagt uns Petrus, ich war an die Kreuzigung Jesu Christi schuldig. Ich habe teilgenommen. Aber er schreibt nicht nur von sich. Er schreibt von euch und von mir. Ihr seid schuldig. Wir sind schuldig. Er ist um unseretwillen gestorben. Die Nägel sind in die Hände hineingegangen wegen mich. Als ob er zu uns sagte, Petrus, mit jedem Schlag. Petrus hat's gemacht. Petrus hat's gemacht. Und er wurde zu uns sagen, du hast gemacht. Du hast gemacht. Wir alle sind daran teilhabend. Wir alle sind schuldig. Erst wenn du dieses kapierst, kannst du wirklich die Vergebung bekommen, denn du bist dafür offen. Erst wenn du dieses kapierst, kannst du wirklich gerettet werden. Erst wenn du dieses kapierst, kannst du wirklich Gott kennen. So, wenn jemand dich fragt, wer hat Schuld an Tod Jesu Christi und möchte kontrovers sein, weißt du, was du sagen kannst? Wichtigste Antwort werde ich dir geben. Ich habe Schuld am Tod Jesu Christi. Stehst du auf festem Boden? Das ist genau, was die Bibel sagt. Wegen uns. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir kommen zu Antwort 3. Und dieses überrascht einen. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Wer hat Schuld daran? Gott, der Vater. Gott, der Vater. So schockierend das uns vorkommt, Das ist die Wahrheit. Das ist, was Jesus sagt. Das ist, was Gott selber über sich sagt. Er hat Schuld daran. Das gehörte zu seinem Plan. Und ihr bräucht nicht aufschlagen, aber in Johannes Kapitel 3, wenn ihr wollt, ihr könnt dort hinschauen. Johannes Kapitel 3, Jesus sagte, genau wie die Schlange, Moses die Schlange hochgestellt hat, so muss der Sohn des Menschen hochhängen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Kreuz, das war Gottes Plan. Dass Jesus, sein Sohn, sterben soll, das war sein Plan. Im Garten von Gethsemane hat Jesus zum Vater gebetet, Vater, lass das von mir rüber. Und dann hat er gebetet, aber Herr, nicht mein Wille, sondern deine Wille geschehe. Sogar im Alten Testament wird das geoffenbart, Jesaja Kapitel 53. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Und manchmal sagen Menschen, kann ein Vater so gemein sein zu deinem Sohn, dass er ihn sterben lässt? Und die Antwort ist, das musste sein. Es gab kein anderer Weg, nur dieser Weg, anders nicht. Römer 3, 23 sagt, denn alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes Gottes oder die Herrlichkeit Gottes. Wir kommen nicht hin. Alle Menschen sind Sünder und dadurch von Gott entfernt. Sie können sich selber nicht zu Gott hinbringen. Wie hoch kann man kommen? Ich meine von alleine, aus deiner eigenen Kraft. Es gibt Menschen, die den Hochsprung machen und sie kommen die Weltbesten zwischen 2,40 Meter, 2,50 Meter ungefähr. Die Weltbesten. Und das sind nur die Männer, nicht mal die Frauen. Und wenn du so gut beim Hochsprung bist, hier heute Morgen, dann möchte ich dich kennenlernen. Das heißt, praktisch keiner von uns, okay? Gut, aber ein Flugzeug kann mich noch viel höher bringen, das stimmt. Aber nicht hoch genug. Ja, aber ein Raumschiff, ja, das geht sehr weit. Aber nicht hoch genug, du erreichst den Himmel nicht. Aber das ist nicht das einzige Problem, wie weit Himmel entfernt ist. Gott ist entfernt, weil er heilig ist. Unerreichbare Heiligkeit. Du kannst diese Trennung nicht überbrücken, weil du Sünder bist. Und deswegen musste Gott seinen Sohn opfern. Es gab keinen anderen Weg. Gottes Liebe ist unergründlich. Und jetzt kommen wir zu der letzten Antwort. Nummer 4. Wer hat daran Schuld? Jesus Christus selbst. Ich lese aus Johannes Evangelium. Und ihr merkt, es kommt vieles zu diesem Thema als Antwort aus Johannes Evangelium. Und er schreibt, oder er sagt, Jesus sagte, Johannes Evangelium 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es in der Überfluss haben, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Etwas überraschend lesen wir das. Der Hirte stirbt für die Schafe. Das war eine harte Arbeit damals. Und als Jesus das gesagt hat, hat jeder erkannt, was er meint. War auch gefährliche Arbeit. Der Hirte musste die Herde speisen, musste für sie Wasser finden. Und wenn sie die Schafe krank waren, musste er sie pflegen. Und er musste sie auch schützen. In der Natur gibt es Raubtiere. Und was Jesus hier sagt, das war für sie wahrscheinlich schockierend. Ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ach nein, dann ist die ganze Herde ausgeliefert zu den Raubtieren. Ja, in der Natur ja. Aber durch seinen Tod kommt das Leben für alle, die an ihm glauben. Und das ist der Unterschied. Und dann sagte Jesus in Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Er ist entschieden, das durchzugehen. Er hat sein Leben freiwillig geopfert. Würde sehr gern mehr darüber sagen, aber die Zeit läuft von uns weg. Beziehungsweise Jeff spricht zu lange. Jesus war mehr als ein Lehrer oder großes Vorbild. Jesus kam, ein mächtiger Brunnen des Lebens zu sein. Und er kennt die Schafe alle. Auch du. Wenn du meinst, ich habe versagt diese Woche, ich habe versagt in diesem Monat, und du kennst den Herrn Jesus Christus. Ich habe versagt in diesem Jahr, er kennt dich. Er hat dich nicht weggeworfen, er kennt dich. Durch und durch. Und er sagte, komm, lass uns miteinander reden. Lass uns das miteinander in Ordnung bringen. Es gibt manche Christen, die jahrelang auf ihren eigenen Weg gehen. Und sie wissen, das ist nicht richtig, aber sie gehen weiter und sie tragen so viele Schaden und Schuld, dann denken sie, ich kann nicht zurück. Und Jesus sagte, komm, komm, ich habe bereits alles getan. Ich bin für dich gestorben, hast du vergessen? Komm, lass uns miteinander darüber reden. Lass uns das in Ordnung bringen. Und dann gibt es Menschen, die zu der Herde gehören und sind so niedergeschlagen. Und er sagt, komm, rede mit mir. Nicht Böses über dich denken, weil du so niedergeschlagen bist. Komm, wir reden miteinander. Ich habe bereits alles für dich getan. Und dann gibt es Menschen, sogar bin ich überzeugt, einige hier heute Morgen. Und du kennst den Herrn Jesus nicht. Und du sagst, wie könnte ich Christ sein? Sehr einfach. Du sprichst zu Jesus im Gebet. Und du sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Retter wirst. Ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und heute möchte ich, ab heute, möchte ich dir mein Leben geben. Ich möchte für dich leben. So einfach ist es. Genau welche Worte du benutzt, sind nicht so wichtig. Was aus deinem Herzen kommt, das ist, was zählt. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir neigen uns vor dir und wir haben versucht zu erklären durch diesen vier Punkten, wer schuld am Tod von deinem Sohn hat. Und danke, dass du das uns sehr klar machst und vor allem, Herr, danke, dass du uns so geliebt hast, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, weil es keinen anderen Weg gab. O Herr, hab Dank. Wir werden Abendmahl feiern, Herr. Wir wollen das feiern vom Herzen mit Verständnis von dem, was du für uns gemacht hast. Und ich möchte, Vater, mit denen beten, die niedergeschlagen sind oder wirklich auf den falschen Weg für eine Zeit lang gegangen sind. Ich möchte mit denen bitten, Herr, hilf mir, stärke mich. Danke für deine Liebe. Vergib mir, dass ich das vergessen habe. Danke, dass du zu mir sagst, du brauchst nicht gut und groß zu sein. Ich lade dich ein, Herr, und für alle, die dich nicht kennen, dass sie auch das verstehen werden, egal wer sie sind. Die guten Werke funktionieren nicht. Der gute Ruf sogar nicht. Die gute Familie nicht. Nur das Blut Jesu Christi, dass sie verstehen und glauben. In seinem Namen wollen wir beten. Amen.